Mensch, erkenne dich selbst. Wir wollen uns heute über die Vision der Hoffnung bei Papst Johannes Paul II. Unterhalten. Ich bin Albrecht Brandenstein Zeppelin. Im Studio habe ich als Gast Pfarrer Erich Maria Fink. Er hat sich mit dem Denken des Papstes tief beschäftigt. Jeder Mensch braucht zum Leben eine Hoffnung. Ohne Hoffnung wäre das Leben sinnlos. Welche Vision der Hoffnung hat dieser Papst, der von einem US-Magazin mal zum Mann des Jahres gewählt worden ist, weil er der Welt eine Vision der Hoffnung vermittelt hat? Welche Vision der Hoffnung vermittelt uns der Heilige Vater?
Also dieses US-Magazin hat es noch konkreter begründet, nämlich ganz konkret in die Situation der Gegenwart, in diesem Augenblick der Geschichte. Er hat der Menschheit eine Vision der Hoffnung mit auf den Weg gegeben in das neue Jahrtausend. Weil es gibt Gründe genug, irgendwo die Hoffnung zu verlieren und keine Perspektive mehr zu sehen für die Zukunft der Menschheit. Und es hat auch mit dieser berühmten Rede zu tun, das ist wieder eine andere Rede, vor der UNO, die er da schließt mit diesem Wort: Ich kann mit Gewissheit sagen der Menschheit, dass Gott dabei ist, einen neuen Frühling des Geistes zu bereiten für unsere Menschheit. Und das ist natürlich schon ein prophetisches Wort. Da lehnt sich der Papst weit hinaus aus dem Fenster, wenn er sagt, ich darf das mit Gewissheit sagen, als Dienst an der Menschheit. Gott ist dabei, einen neuen Frühling zu bereiten.
Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
Man kommt der Sache ein bisschen näher, wenn man zuerst einmal den christlichen Glauben an sich anschaut. Ich meine, der Papst, wenn er zum Beispiel in Ungarn war, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, dann ist er gekommen und hat gesagt, wir Christen haben als Erste jetzt die Aufgabe, Baumeister der Hoffnung zu sein. Jetzt, wo niemand weiß, wie es weitergehen soll und so weiter. Wir müssen den Menschen Hoffnung machen. Und das ist eine Sache, die in der Natur des christlichen Glaubens liegt. Zuerst mal, Jesus, der Erlöser, kommt in die Welt. Und das erste Wunder, das er wirkt, war nicht umsonst ein Verwandlungswunder von Wasser in Wein. Christentum heißt, jetzt gibt es den Erlöser, er ist da und er kann alles zum Guten verwandeln, zum Guten wenden. Und da gibt es einen, Jesus Christus, der immer größer ist als alle Probleme. Da kann es noch eine so große Weltwirtschaftskrise geben, einen Krieg und alles. Es gibt den Erlöser, der immer einen Ausweg weiß und alles zum Guten verwandeln kann. Deswegen glauben wir auch, bei jedem Menschen, dem wir begegnen, den brauche ich nie wirklich aufgeben. Gott kann noch im letzten Augenblick dieses Leben zum Guten wenden.
Bei diesem Wunder von Kana, wo Wasser in Wein verwandelt wurde, gefällt mir immer so besonders, dass es was total Irdisches war. Also die Leute wollten fröhlich sein, wollten Alkohol trinken und der Herr ermöglicht, dass sie mehr Alkohol trinken können, und zwar noch besseren Alkohol wie vorher. Eigentlich eine wunderbare Perspektive, dass wir mit Gott, mit diesem Gott, fröhlicher werden können.
Also das mit dem fröhlicher werden würde ich schon eher stehen lassen als das mit dem Alkohol. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Papst das so direkt irdisch gedeutet hätte. Aber bleiben wir mal im Bild. Ganz bestimmt hat Gott bewusst auch so eine Situation gewählt, weil die Perspektive der Erlösungstat Christi tatsächlich nicht nur der Himmel ist, des Jenseits, wie das in der Gotik und so weiter so dem Menschen vor Augen stand. Und die christliche Botschaft im 19. Jahrhundert war tatsächlich, wie dann die Sozialisten der Kirche vorwerfen, eine Vertröstung auf das Jenseits. Jesus bringt in die Welt die Perspektive, dass es hier einen Weg gibt, menschlicher zu gestalten, die Gesellschaft, den Frieden zu finden, wie in Fatima gesagt ist. Einfach die Süßigkeit des Lebens hier in der Welt im Sinn eines Wohles kennenzulernen.
Für alle zugänglich zu machen.
Für alle zugänglich zu machen. Meinetwegen auch wirtschaftlicher Art. Aber zunächst geht es einfach mal auch mit der Hochzeit und wenn man an diese Atmosphäre denkt, um die Freude des Herzens. Gott will tatsächlich die Herzen der Menschen heilen. Er will nicht unbedingt alles Leid aus der Welt schaffen. Das hat das Kreuz seine besondere Bedeutung zur Erlösung der Welt. Aber er will nicht die kranken Herzen. Er will, dass wir sogar mitten im Leid ein fröhliches Herz finden können. Als größte Gnade, die der Heilige Geist in uns hervorbringen kann. Gut, so gesehen passt das Bild wunderbar auf diese Linie. Das ist das eine. Es gibt den Erlöser, der Wasser in Wein verwandeln kann. Die Deutung der Kirche ist mehr so, das Wasser ist das Menschliche, noch ohne die Gnade Gottes, die jetzt in was Göttliches verwandelt wird. Menschliche Strukturen, menschliche Schwächen, menschliche Fehler wird erlöst, verwandelt. Der Wein, Symbol für das Göttliche, später die Eucharistie, Blut Christi, göttliches Leben, das uns geschenkt wird. Das ist das eine. Aber auch die Bibel kennt, außer so einem Grundgesetz der Erlösung, der Erlöser ist da, der immer stärker ist, auch ganz klare geschichtliche Perspektiven. Die Offenbarung des Johannes zeigt auf, wie die Geschichte zwischen erster Ankunft Christi und Wiederkunft am Ende ein großes Ringen darstellt. Da gibt es die Kirche Gottes, die Braut des Lammes, das neue Volk Gottes. Und der Widersacher beginnt, Krieg zu führen gegen dieses Volk und möchte mit allen Mitteln erreichen, dass er dieses Volk besiegt, überwindet, zerstört, zerstreut. Und es wird einfach in der Offenbarung des Johannes mit verschiedenen Bögen dargestellt, das wird dem Widersacher nicht gelingen. Am Ende siegt Christus, auch geschichtlich. Und wenn man heute so die ganze Entwicklung sieht, könnte man manchmal denken, das Böse gewinnt die Überhand. Und hier sind wir Christen immer Hoffnungsbringer und brauchen das jetzt nicht irgendwo an bestimmten Augenblicken der Geschichte festmachen und können sagen, keine Angst, Christus behält die Zügel in der Hand. Er hat das Heft in der Hand bis zum Ende der Tage. Alles, was geschieht, gehört irgendwie zum Plan Gottes. Und am Ende steht der große Sieg über alles Böse in der Welt.
Wie kommt nun der Papst dazu, zu sagen, der Menschheit steht ein Frühling Gottes bevor?
Ja, das haben sich schon viele gefragt. Vor allem, weil der Papst auch hier sogar einen prophetischen Anspruch erhebt und zitiert hier die Offenbarung des Johannes. Ich sage euch jetzt etwas, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat.
Also, hat er selber Einsprechungen?
Also davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ich meine, die Inspiration in alles seinem Tun, daran bin, glaube ich, fest. Er ist von Gott geführt, auch in all diesen Aussagen. Aber ich glaube, dass auch ganz unmittelbare Dinge eine Rolle spielen. Damals war in Polen, also in den 30er Jahren, 1932, begannen diese Erscheinungen von Jesus an eine Klosterfrau, die inzwischen heilig gesprochen ist, Schwester Faustine Kowalska.
Und Schwester Faustine Kowalska.
Jawohl. Die darf Jesus sehen und Jesus offenbart ihr eben, neben vielen anderen Dingen, die Barmherzigkeit Gottes. Und zwar, wie sie bedeutsam wird für diese Zeit der Weltgeschichte. Dass nämlich die Menschheit jetzt auf eine Zeit zugeht, auf eine Straße, die in den Abgrund führt und dass die Probleme immer größer werden. Und in einem Augenblick, wo es vollkommen aussichtslos erscheint, wird die Barmherzigkeit Gottes eingreifen und die Menschheit retten und alles zum Guten führen. Und das ist tatsächlich eine konkrete Aussage, die jetzt geschichtlichen Charakter hat, prophetischer Art. Was hat unser Papst damit zu tun? Man hat während des Zweiten Weltkrieges die Dinge schon einmal aufgenommen, rezipiert, ernst genommen, Vielleicht kann ich das kurz erzählen. Da sagt Jesus, man soll ihn malen, so wie er sich hier zeigt. Der barmherzige Jesus, der seine Seite öffnet, diese Strahlen, weiße, rote Strahlen, für die Reinigung des Menschen, für das göttliche Leben, das Gott dem Menschen mitteilt. Und dann sagt er, wer dieses Bild verehrt, den werde ich verteidigen wie meine eigene Ehre. Und er fügt dann hinzu, das gilt auch für ganze Städte, die das Bild öffentlich ausstellen. Und es war während des Zweiten Weltkrieges in zwei Bischofskirchen ausgestellt, in Krakau und in Wilna. Und nach der Zeit des Krieges, da haben sich die polnischen Bischöfe getroffen und festgestellt, alle Städte unseres Landes sind zerstört, bis auf diese beiden. Wilna ist jetzt natürlich von Polen weggekommen. Und genau in diesen zwei Städten wurde das Bild öffentlich verehrt und haben sehr demütig zugegeben, dass Gott sehr deutlich schreibt auf den Zeilen der Geschichte und haben angeordnet, das Bild muss in alle Kirchen, in alle Kapellen kommen, und so geschah es. Und dann hat sich doch Rom da eingeschaltet und sich damit beschäftigt und es wurde dann Ende der 50er Jahre verboten. Die Bischöfe wurden angewiesen, man muss überall die Bilder herausnehmen. Und in Polen begann eine neue Untersuchung. Und zwar, warum wurde es verboten? Man hat diese Aussagen dieses Eingreifens der göttlichen Barmherzigkeit so verstanden, als würde der Erlöser, der barmherzige Jesus, sichtbar auf der Welt erscheinen. Und so etwas Ähnliches wie in der Offenbarung ist die Rede von diesem tausendjährigen Reich, errichten, und das wäre eine besondere Zeit der Gnade, wo nur noch das Gute herrscht und nicht mehr das Böse. Und da sagte die Kirche, solche Dinge gab es immer wieder, so ein Millenniumsdenken, und das war von der Kirche bereits verurteilt als sektenhaft. Es gibt kein sichtbares Erscheinen Christi und sein tausendjähriges Reich, wo er sichtbar als König auf der Welt herrscht, sondern sichtbar erscheint er am Ende der Tage, und das ist dann das Ende der Welt. Ja, und dann wurde die Sache Karol Wojtyła übergeben, unserem jetzigen Papst, und er musste der Sache nachgehen und hat es geprüft und hat in 20-jähriger Arbeit den Beweis geliefert, dass es eben nicht um ein sichtbares Wiederkommen geht, sondern dass gemeint ist eine Ankunft des Herrn in der Gnade. Und im April 1978 hat die Glaubenskongregation ihre Entscheidung veröffentlicht und hat diese Verehrung des barmherzigen Jesus empfohlen der ganzen Kirche, nicht nur anerkannt, sondern empfohlen. Und im Oktober desselben Jahres wurde dieser Karol Wojtyła, der sich so intensiv mit Schwester Faustine befasst hatte, zum Papst gewählt. Und man muss einfach sehen, das hat ihn geprägt. Als erstes wollte er gleich ein Zeichen setzen, hat gesagt, mein Pontifikat wird ein Lobpreis auf die göttliche Barmherzigkeit, hat eine Wallfahrt unternommen zu diesem Heiligtum der göttlichen Barmherzigkeit in der Nähe von Rom. Und jetzt in Polen bei den letzten Papstbesuchen, da hat er ein Bekenntnis abgelegt und gesagt, seine Hoffnung auf diesen neuen Frühling schöpft er vor allem aus dieser Botschaft. Das ist ein Moment. Und er hat auch in anderen Dokumenten, zum Beispiel zum Jubiläum in Loreto, das dem Jahr 2000 vorausging, diese ganzen Formulierungen aufgenommen und gesagt, wir erwarten eine neue Ankunft des Herrn in der Gnade. Und Maria ist der königliche Weg, auf dem der Herr zu uns kommen wird. Und das hat einen marianischen Charakter.
Ja, wie können wir uns das vorstellen? Ein Frühling, ein Weg der Gnade, eingeleitet durch Maria. Wie können wir uns das konkret vorstellen?
Der Papst verbindet einfach konkrete Hoffnungen damit und macht es dann auch an bestimmten Dingen fest. Anhaltspunkte hat er dafür. Also einmal sagt er, das große Ziel, die Einheit der Christen, wird ein Kennzeichen sein von diesem neuen Frühling, dass die Christen ganz neu in Einheit zusammenfinden. Ich meine, er hat jetzt Katharina Emmerich selig gesprochen. Sie hatte ja auch die Vision, sieht, die ganzen Stürme um die katholische Kirche, wie Kräfte, wie Freimaurerei und so, große Siege erringen und die Kirche fast zum Erliegen bringen, wie dann eine Erneuerung kommt und dann sieht sie, wie die verschiedenen christlichen Kirchen, Glaubensgemeinschaften, ihre Bücher austauschen und am Ende sagt sie, es ist wie ein neues Pfingsten zur Demütigung aller Seiten, katholischerseits, andererseits, wird eine Einheit erreicht. Tolle Vision damals schon. Und Stichwort neues Pfingsten, erst Papst Johannes Paul II. Sagt auch, es ist eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes, was wir erwarten, die neue Früchte der Heiligkeit hervorbringt, vor allem in der Gestalt einer neuen Zivilisation der Liebe. Das heißt, dass die Völker wirklich Frieden finden untereinander. Und dass die ganzen Tränen, sagt er, die im vergangenen Jahrhundert vergossen wurden, auf dem Fundament dieser Tränen, dieses Blutes, wird ein neuer Frühling entstehen, wird eine neue Zivilisation sich erheben.
Im letzten Jahrhundert sind so viele Märtyrer und so viele Tränen geflossen, wie, glaube ich, sonst noch nie in der ganzen Kirchengeschichte. Reichen diese Tränen? Man hat ja nicht den Eindruck, dass es gerade zum Besseren sich wendet, sondern man hat eher im Moment den Eindruck, dass die Gottlosigkeit weiter um sich greift. Steht noch eine weitere Reinigung bevor?
Also zum Stichwort weitere Reinigung. Ich denke, dass auch der Papst davon überzeugt ist, dass diese Manifestation des Bösen und des Antichristlichen in unserer Zeit weiter zunehmen wird. Aber trotzdem, sagt er, umso wichtiger ist es, dass wir die Hoffnung nicht verlieren und diese Vision der Hoffnung den Menschen schenken. Und hier möchte ich einfach nochmal auf dieses Grundprinzip des Papstes zurückkommen. Der Austausch, alles was geschieht im Reich Gottes, geschieht im Austausch. Der Mensch muss seinen Beitrag leisten in der Hingabe, in der Hinwendung zu Gott, damit Gott sein göttliches Leben in die Welt bringt. Und all diese großen Angebote, wie sie sich dann auswirken, da ist die Mitwirkung des Menschen gefordert. Es hängt davon ab, wie wir diese Angebote annehmen. Ob es die Marienerscheinungen sind, die Einladungen der Gottesmutter, oder ob es dieses Gnadenjahr 2000 ist. Der Papst hat ja in der Vorbereitung auf dieses Gnadenjahr immer wieder gesagt, hier bereitet Gott eine Gnade vor, eine Gnade, die entscheidend sein wird für diese Entwicklung hin zum neuen Frühling. Aber er hat immer gesagt, wie sich's dann entwickelt, hängt einfach davon ab, wie wir diese Gnade nützen, wie wir darauf eingehen. Ich möchte an dieser Stelle gerne auf das Dokument zu sprechen kommen, Mane Nobiscum Domine, das Papst Johannes Paul II. Zum Eucharistischen Jahr herausgegeben hat. Und es ist für mich ein großer Trost. Ich selber habe auch versucht, in den Predigten die Leute zu ermutigen, wir dürfen dem Papst vertrauen, das Gnadenjahr 2000 wird etwas ganz Neues bringen, die Gnade für den Aufbruch in den Frühling. Und jetzt sagen natürlich viele, nicht nur zu mir, sondern wie man sieht, auch zum Papst, was war jetzt mit diesem Jahr 2000? War es jetzt diese große Gnade? Kommt jetzt dieser neue Frühling oder kommt er nicht? Und schön, dass er schon den ersten Punkt damit beginnt und ganz ehrlich darauf eingeht. Da schreibt er, vor 10 Jahren hatte ich die Freude mit dem Schreiben Tertio Millennio Adveniente vom 10. November 1994, den Weg der Vorbereitung auf das große Jubiläum des Jahres 2000 aufzuweisen. Ich spürte, und jetzt kommt auf diese Gnade zu sprechen, dass diese historische Gelegenheit sich am Horizont wie eine große Gnade abzeichnete. Jetzt kommt schon ein bisschen die Verteidigung. Gewiss habe ich mir nicht eingebildet, ein einfacher zeitlicher Übergang, mochte er noch so eindrücklich sein, könne schon selbst große Veränderungen mit sich bringen. Nach dem Beginn des Millenniums zeigte sich leider via facti eine Art rauer Kontinuität. Es ist weitergegangen wie vorher und dann sagt er, der vorausgehenden Ereignisse und oftmals der schlimmsten unter ihnen. Langsam hat so ein Szenarium sichtbare Formen angenommen, das neben tröstlichen Perspektiven düstere Schatten der Gewalt und des Blutes erkennen lässt, die nicht aufhören, uns traurig zu stimmen. Als sich die Kirche einlud, das Jubiläum der 2 Jahrtausende seit der Menschwerdung Gottes zu feiern, war ich fest überzeugt. Jetzt klingt es fast so, ich war überzeugt und leider, es kam doch anders. War ich fest überzeugt, Gedankenstrich, und ich bin es jetzt mehr denn zuvor, Ausrufezeichen, Gedankenstrich. Und jetzt das Entscheidende, auf lange Sicht für die Menschheit zu arbeiten. Was will er denn damit sagen? Man hat ihn schon öfters gefragt, ja, wenn er so von dieser Zukunft spricht, steht denn das Ende der Welt bevor oder die Wiederkunft Christi? Dann sagt er immer, nicht immer, einmal habe ich es gelesen, wir sind dabei, die kommenden Jahrhunderte vorzubereiten. Eine interessante Perspektive. Und er sagt, wie die kommenden Jahrhunderte sind, hängt von unserem jetzigen Einsatz ab. Und er benutzt hier das Wort zu arbeiten, obwohl er von der Gnade spricht. Und es ist einfach dieser Austausch. Er verlangt von uns jetzt den Einsatz, damit die Gnade kommen kann. Unsere Hingabe an Gott, damit Gott die Gnade des neuen Frühlings uns schenken kann. Das heißt, die Gnade, die notwendig ist, das, was weitergeht. Und ich denke ja, der eindrucksvollste Manifestation, Ausdruck von dieser Vision der Hoffnung sind die Weltjugendtage. Johannes Paul II., er sagt, ich sende euch als Wächter des Morgens. Das heißt, diejenigen, die an diese Hoffnung, Vision der Hoffnung glauben, die die Hoffnung im Herzen tragen. Und ihr müsst diejenigen sein, die als Instrumente mitarbeiten, diese neue Zivilisation der Liebe aufzubauen, nennen sie die Baumeister für diese Zivilisation. Gott braucht euren Einsatz. Es wird ein neues Pfingsten sein, ein Werk des Heiligen Geistes, aber er braucht euch dazu, als diese Apostel einer neuen Evangelisierung. Die ganze Weltjugendtage sind schon ein bisschen Vorwegnahme dessen, was da kommen soll, nämlich ein friedliches Zusammenleben der Völker auf der ganzen Erde, wie diese Solidarität verwirklicht wird, wie Versöhnung, Liebe praktiziert wird, ein Sieg des Guten über das Böse. Aber die Weltjugendtage sind eben ein Ort der Schule, wo der Papst ganz klar sagt, von eurem Einsatz hängt es mit ab, wie es kommt und ob es kommt. Da schließt sich einfach der Kreis. Mensch, erkenne dich selbst, der Mensch vollbringt sich im Austausch. Und Gott schenkt ihm die Gnade, dem Maß, als er einen Schritt tut auf Gott zu. Gott hat ihn schon zuerst geliebt. Und das gilt auch für die Weltgeschichte im Großen. Wenn wir Menschen uns zu Gott bekehren und bereit sind, diese Aufgabe anzunehmen, uns dafür einzusetzen, in dem Maß wird die Antwort kommen, ein neuer Frühling vorbereitet. Und mir kommt es einfach so vor, das sind auch so Bilder wie bei vielen mystischen Stimmen unserer Zeit. Es sind die Knospen unter der Schneedecke. Aber ohne die Knospen wird später nicht blühen. Und wir sind dabei, durch unsere Mitarbeit das vorzubereiten.
Ja, und dieses Beispiel des Einsatzes gibt ja der Papst selber in vorbildlicher Weise.
Und man muss sagen, ohne die Vision der Hoffnung wäre man gelähmt. Und ja, das ist das, dass Kraft sich entfaltet, wenn man diese Vision annimmt.
Ja. Also wir sind nicht aufgerufen zu einer Bunkermentalität, sondern wir sind aufgerufen, uns einzubringen und mitzuarbeiten an dieser Zivilisation der Liebe, die er anmahnt. Und er selber, liebe Zuschauer, das können wir, glaube ich, ohne Einschränkung feststellen, haben einen Papst, der sich restlos einsetzt, der trotz seines hohen Alters, trotz seiner Gebrechlichkeit nicht ruht, sich für die ganze Welt einzusetzen, der Reisen auf sich nimmt, der Reden hält, der Menschen empfängt, der mit so vielen Menschen spricht. wie noch kein Papst vor ihm. Und wenn man die Bilder sieht, wie er mit den Menschen spricht, dann ist es immer ein ganz konzentriertes sich zuwenden zu seinem Gesprächspartner. Diese Hingabe, diese Zuwendung zu dem anderen schmückt seine Persönlichkeit. Das will er auch als Vorbild für uns verstanden wissen. Auch wir sollen uns schmücken in der Hinwendung zum Du. Eine Zivilisation der Liebe, eine Vision der Hoffnung. Ich glaube, wir können dem Papst dankbar sein für dieses große Lebenswerk. Aber wir sind auch Ihnen dankbar, Pfarrer Fink, dass Sie uns das so aufbereiten. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.